Stuttgart kann statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Stiller over the top, Guirassy. On he goes, it's Guirassy! And Guirassy is a record breaker. Undav, off he goes. His 16th strike of this Bundesliga campaign. And Undav, look at the space for Leverink. He is all on his own, and Jamie Leverink makes it 3-0. They are absolutely rocking and rolling.
Live-Kommentare von Erfolgserlebnissen des VfB Stuttgart haben mehr Tradition, als ihr wisst schon. Philipp Meisel, ich grüß dich.
Gude, um im hessischen Idiom zu bleiben, und Grüße.
3-0 gegen die SG Eintracht Frankfurt am Samstagabend bei bestem Wetter. Es war ein Träumchen, muss ich sagen, auch stimmungstechnisch. Wobei, das will ich vielleicht gleich direkt vorwegnehmen, auch Sebastian Hoeneß und alle Protagonisten haben die Atmosphäre im Stadion gelobt. Interessant war, dass auch nach diesen Erlebnissen, die man zuletzt gegen Köln und Heidenheim zuletzt hatte, die Kurve sich so ein bisschen schwer getan hat, damit dieses Europapokallied anzustimmen bis Spielende. Also es kam mal immer mal wieder so in Dosen, in klein, aber nicht so exzessiv wie beispielsweise, als es gegen Heidenheim 2-0 stand, weil ich glaube auch alle im Stadion irgendwie das Gefühl hatten, jetzt kommt nicht direkt abheben schon nach 50, 60 Minuten. Wir lassen die mal hier schön seriös zu Ende spielen. Und dafür gab es aber hinterher Party. Das hatte schon was von Stuttgart International, als die Cannstatter Kurve noch 20, 30 Minuten nach Abpfiff fast geschlossen da war und Lieder angestimmt hat. Wie wenn du bei so einem Europapokal-Auswärtsspiel bist und noch in deinem Block verweilen musst, bis die Heimfans irgendwie den Hausweg angetreten haben. Das war schon richtig geil atmosphärisch, muss ich sagen.
Sogenanntes Warm-up, Christian.
Ja.
Ja, also ich denke mal, da gibt's keine zwei Meinungen. Europa kann sich auf was gefasst machen. Ja, wenn dieser VfB Mob, muss man ja sagen, der 10 Jahre lang mindestens nicht durfte, jetzt plötzlich wieder darf, dann werden da in diesen 4 Auswärtsspielen, die es gibt, das ein oder andere Städtchen sich ganz gehörig umgucken, was da plötzlich los ist. Ja.
Wie sagt man so schön, wehe, wenn sie losgelassen. Wir lassen jetzt Sebastian Hoeneß erstmal auf euch los, denn der fasst dieses 3-0 gegen die Eintracht aus sportlicher Sicht zusammen.
Am Ende wird es wahrscheinlich in der ersten Halbzeit gewesen sein, in der wir das Spiel gewonnen haben, auf unsere Seite gezogen haben. Wir haben ja einfach, glaube ich, gut gespielt. Wir waren scharf. Wir haben versucht, Frankfurt früh unter Druck zu setzen, haben es dadurch, wie es Dino ja auch gerade schon gesagt hat, das geschafft, die ein oder andere Balleroberung zu kreieren, aus der dann auch das ein oder andere Tor gefallen ist. Waren auch in der Eröffnung gut, haben ein gutes Wechselspiel gehabt aus flach überspielen, versuchen eine Überzahl zu kreieren, die zu nutzen, aber dann auch einen langen Ball wie beim dritten Tor, glaube ich, war es, ja, um dann den zweiten Ball auch zu bekommen, falls wir den ersten nicht bekommen, und dann den Raum einfach zu nutzen. Also da hat viel gepasst in der ersten Halbzeit. Natürlich haben wir eine gewisse Effizienz gezeigt, haben Tore gemacht zum richtigen Zeitpunkt, sodass das Ergebnis wahrscheinlich in Ordnung geht, auch wenn ich natürlich weiß, dass Omar Mamouche noch eine relativ große Chance hatte, den dann Fabi vereitelt aus relativ spitzen Winkel. Ja. Und zweite Halbzeit hätte ich mir schon gewünscht, dass wir ein bisschen mehr Kontrolle hier und da haben, dass wir auch den einen oder anderen Konter vielleicht noch ein bisschen besser ausspielen. Aber ich muss auch den Frankfurtern einfach Respekt zollen, weil sie bis zum Schluss gefightet haben, einfach gezeigt haben, dass sie hier nichts wegschenken und sehr scharf und aggressiv dann gespielt haben und damit uns das Leben schwer gemacht haben und uns da einfach alles abverlangt haben. Für uns ging es dann natürlich ein Stück weit auch aus dem Heidenheim-Spiel zu lernen, dort ein bisschen mehr defensive Kontrolle dann auch zu haben. Die hatten wir, und trotzdem haben wir mir ein bisschen zu viele Strafraumsituationen dann zugelassen, wie gesagt, und dann ist es halt wichtig, dass du Entlastung hast. Die hatten wir nicht mehr so viel, und trotzdem gewinnen wir am Ende des Spiels 0-0. Ich glaube, die riesen Chance war es dann nicht mehr, die es gab. So gesehen, ja, kann man sagen, dass wir da vielleicht sogar einen kleinen Entwicklungsschritt gemacht haben, ein bisschen klarer dann mit dieser Führung umgegangen sind. Unterm Strich war es Ja, ein großartiger Fußballabend, glaube ich. Die Stimmung im Stadion war enorm. Die ist immer gut, aber heute hat sich's fast nochmal spezieller angefühlt. Einfach da ein großes Kompliment an alle im Stadion, an unsere Fans. Das muss Spieler einfach beflügeln. Ich glaube, unsere Spieler hat's beflügelt und deswegen danke dafür. Wir sind sehr, sehr stolz und happy mit diesem Sieg heute. Dankeschön.
Soweit Sebastian Hoeneß nach dem Spiel. Ja, ich glaube, allein wenn man sich schon das Stenogramm anschaut und man sieht 11., 17., 37., die drei Tore, dann stand es zur Pause 3-0. Natürlich wurde das Spiel da entschieden. Auf der anderen Seite muss ich an der Stelle nochmal an das anknüpfen, was ich zu Beginn gesagt habe. Ich fand es bemerkenswert, wie der VfB am Samstag das wirklich diesmal seriös runtergespielt hat. Auch Fabian Bredlow im Tor hin und wieder nochmal zur Stelle gewesen. Das ist Dominanz gewesen, aber in Tateinheit mit Seriosität. Und ich glaube, das ist das, was Sebastian Hoeneß besonders gefiel.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also eine Frage, die sich mir stellte nach diesem Spiel war, die nach den Gängen, nämlich die in denen, die der VfB runtergeschalten hat und es trotzdem völlig seriös runtergezockt bekommen hat. Ja. Und die zweite Frage ist, wie schlecht ist eigentlich die Bundesliga? Weil wenn so eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt auf dem 6. Platz stehen kann, und zwar relativ ohne große Probleme, das hält seit Wochen mit solchen Auftritten, dann sagt es viel aus über das Leistungsgefälle in dieser Bundesliga, wo du halt, ja, also offensichtlich nicht viele Vereine hast, nicht viele Clubs hast, die in der Lage sind, Top-Niveau zu spielen. Ich rede nicht vom absoluten Top-Niveau, was VfB und was Leverkusen anzubieten in der Lage sind, seit Wochen, seit Monaten, aber so dass dahinter so dieses typische erweiterte Spitzenfeld so von Platz 3 bis 7, das hat ja gar keine Substanz. Also so eine andere Conclusio bleibt ja gar nicht. Ja, und ich weiß nicht, was da in Frankfurt los ist. Ich habe vor kurzem beim Dortmund-Spiel mich mit einem Freund getroffen, der wohnt in Essen. Mo, liebe Grüße, falls du es hörst. Der ist Eintracht Frankfurt Fan to the core seit Ewigkeiten. Und der sagt auch, oder hat auch gesagt, was in diesem Verein, in seinem Umfeld los ist, kann man am ehesten noch mit einem Kater nach langem Höhenflug beschreiben. Aber da stimmt's an so vielen Ecken und Enden nicht, dass du es jetzt auf dem Platz gesehen hast. Und wenn dann so ein Spieler wie der Larsson, den ich als Bear to Watch hatte letzte Woche, ein 19-Jähriger die ganze Last tragen muss, ja, und natürlich dann Fehler macht, auch spielentscheidende Fehler macht, ja, die teils direkt zu Toren geführt haben, dann ist das schon ein Zeichen. Wo ist denn da eine Achse? Wer macht denn bei Frankfurt? Wer soll denn da irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen? Der Hasebe ist zu alt, Marmoush zu weit vorne, Skiri, und dann wird's schon dünn.
Oder? Ja, und ich muss an der Stelle auch sagen, ein bisschen beruhigt bin ich, dass nach all dem, was wir in der vergangenen Woche über Eintracht Frankfurt so abgelassen haben, wir nicht eines Besseren belehrt wurden. Also sprich, dass wirklich die Eintracht dieses biedere Team ist, als dass wir es da in der vergangenen Woche porträtiert haben. Ja. Weil da war wirklich nicht viel. Also es gab, glaube ich, eine Annäherung von Marmoush im ersten Durchgang, der Fabian Bredlow an den Hals geschossen hat. Und das war es ja dann eigentlich auch. Im zweiten Durchgang noch die ein oder andere Szene gehabt. Aber viel mehr war da nicht da. Und ich tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, der Gedanke, den du hast, das ist der 6. der Bundesliga, spricht nicht für die höchste deutsche Spielklasse. Das muss man an der Stelle schon ganz klar sagen. Bei den Frankfurtern hat man auch hinterher gemerkt, so atmosphärisch, gab auch ein bisschen Trouble auf den Rängen und am Ende haben sie zwar nochmal schön...
Die Leute merken das ja auch.
Ja, die sind irgendwie nicht, die sind nicht zufrieden, und am Ende wird Eintracht Frankfurt, wir werden im Mittelteil noch groß über die Lage der Liga sprechen, am Ende wird Eintracht Frankfurt nächste Saison auch international spielen, aber trotzdem ist es nicht gerade wirklich gut aus deren Sicht. Aber wir sind ja zum Glück kein Eintracht-Podcast, sondern wir sind ein VfB-Podcast, und deswegen lass uns über den VfB sprechen. Und das war alles das, was wir in den vergangenen Wochen schon aufgezählt haben, wieder aufgeblitzt. Ein Weltpass von Angelo Stiller.
Ich wollte es gerade sagen. Ja. Angelo Stiller mittlerweile Signature Move. Also wie oft hat er diesen Ball jetzt schon gespielt? Wie oft hat er genau diesen Ball jetzt schon gespielt? Also 7, 8, 9 Mal? So?
Ja.
Wahnsinn. Also richtig, das ist so zuckerschleckend. Du sitzt vor dem Fernseher, der ist so wohltemperiert. Also ich saß vor dem Fernseher in dem Fall. So wohltemperiert, dieser Ball. Der ist Guirassy auch sogar noch ermöglicht, ihn gar nicht erst berühren zu müssen, überhaupt ihn mit einem Kontakt spielen zu können. Das ist wirklich die große Kunst. Und der schüttelt das aus dem Fußgelenk in einer Beständigkeit. Also ich denke, sag mal, ist der irgendwo, ist da ein Knopf? Kann man das programmieren? Ist da irgendeiner mit dem Joystick irgendwo? Ja, ist schon bemerkenswert.
Es ist unfassbar. Er hatte eine dieser ersten Szenen, erinnere ich mich, im Heimspiel gegen den SC Freiburg. Ich glaube, es war der dritte Spieltag. Da hat er einen so einen langen Ball auf Ito gespielt, der dann links, ich meine es 3-0 für Guirassy aufgelegt hat. Das war so der erste Angelo Stiller Zaubermoment im VfB-Trikot. Aber wie du sagst, das ist ja fast schon inflationär. Geil war dann allerdings, dass er dann das Tor erst wegen Abseits, vermeintlichem Abseits zurückgepfiffen wurde. Guirassy sich erst schon ein bisschen aufregte, sondern wurde, spiel den doch ein Müh früher. Mann, ja, um dann ein paar Minuten später festzustellen, okay, war doch, der Pass war perfekt und das 1-0 zählte. Und ja, das war auch, ich glaube, das war für die Frankfurt auch so ein erster richtiger Knockdown.
Ja.
Das hat das Spiel schon in die Richtung
gelegt. Man muss natürlich sich ausnahmsweise mal mit den Kölnern Kalibrierungskünstlern bedanken, ja, dass sie da mal keinen Frame gefunden haben, der irgendwie noch ihnen taugt, um das Tor wieder wegzupfeifen, ja, aber.
Dennis hat ja alles im Griff.
So sieht's aus. Ja. Dennis hat ja alles im Griff.
Und tatsächlich auch so ein bisschen dann unter dem Eindruck dieses Tores, das dann gegeben wurde, das war dann so ungefähr die 14. Minute, als dann sozusagen wirklich Aitekin auf den Mittelpunkt zeigte. Unter dem Eindruck fiel dann eben auch das zweite. Die Frankfurter, hast du gemerkt, die waren so ein bisschen neben der Kappe, verloren dann den Ball im eigenen Spielaufbau, und dann kommt Dennis Undaf. Und Dennis Undaf, ich muss ganz ehrlich sagen, hatte eine interessante Begegnung nach Spielende, muss ich auch ganz kurz erzählen an der Stelle. Also war schon weit nach Abpfiff, ich saß mit ein paar Kumpels noch beim Bierchen da in der Nähe vom PSV, hinter der Untertürkheimer Kurve, und irgendwann kam Dennis Undaf mit seiner Begleitung, ein paar Kumpels, Familie, Freunde dort vorbei, dann Richtung Schlienstadion, und da waren ein paar Fans, die haben Dennis Undaf dann zugerufen, Mensch Dennis, geiles Tor. Und er hat sich natürlich freundlich bedankt, aber interessant war, dass dann einer aus seinem Team direkt zugerufen hat, aber auch eine geile Vorlage. Und alle sagen, ja klar, ja, nehme ich die Vorlage zum 3-0 auf Jamie Leveling. Und das, finde ich, beschreibt den Spirit, der rund um dieses Team, rund um die Spieler, rund um auch die Mannschaft herrscht, perfekt. Das Tor ist stark, wie er es macht, ne, und wie er den Frankfurter
Kreisliga-Move, das ist ja so geil. So ein Kreisliga-Move hoch 10, hinlaufen, Arsch rausstellen, ja, genau das, den nötigen Tick bringen, um Koch aus der, sag ich mal, aus der Balance zu bringen, ja, aber nicht faul zu spielen. Das ist die hohe Kunst. Und dann ist eigentlich der Weg frei, danach kannst du es ja aussuchen.
So. Und dann aber dieses Päschen daneben zum 3-0 auf Leveling, das ist halt auch so ein bisschen, das hat gezeigt, was für ein Instinktfußballer Dennis Undaf ist, weil dieser Pass perfekt in den Lauf von Jamie Leveling, großartig, der dann vor Kevin Trapp das Ding erst noch fast verstolpert, sich zu weit vorlegt, aber dann halt einfach nochmal frech tunnelt. Da hat er auch von Dennis Undaf sich noch einen anhören dürfen, aber das war auch in der Entstehung, wenn man sich das also diesen Dreierpack mal anschaut, ne, Stiller auf Guirassy, dann Undaf mit dem Näschen und dem eiskalten Abschluss und dann Undaf auf Leveling. Dieser Dreierpack zeigt genau, wie spielstark dieses Team in der Offensive ist.
Zwei Dinger dazu noch. Erstens, wir haben schon oft hier drüber gesprochen, auch er sagt, hat es am Anfang seiner Stuttgarter Zeit oft gesagt, der spielt den Stürmer, als wäre ein Zehner. Das macht er ganz, ganz oft. Ja, das siehst du durch dieses Fallenlassen in diese tiefen Räume, dann von dort kommen, siehst du aber eben auch an solchen Pässen. Ja, der ist eigentlich, ist ja auch körperlich so. Er ist jetzt kein, er hat eigentlich nicht den Körper für einen Stürmer. Ja, aber er spielt halt die Position ganz vorne, interpretiert sie aber ganz oft wie ein Spielmacher, der hinter den Spitzen spielt. Und das merkst du in dieser Situation. Ist übrigens auch was dem Sportskameraden Nagelsmann zu Pass kommen dürfte, weil der wird auch hier und da mal bei dem großen Turnier demnächst vielleicht jemanden brauchen, der eine falsche Neun spielen kann, der einen verkappten Spielmacher spielen kann, der eigentlich in der Offensive alle Positionen spielen kann, weil selbst über außen kommend kannst du ihn einsetzen. Das wird eine spannende EM für Dennis Undaf, da lege ich mich jetzt schon fest. Da werden einige noch gucken, nicht nur in Deutschland, die kennen ihn ja schon alle, aber europaweit wird der Name danach in ziemlich aller Munde sein.
Und vielleicht hier einfach das Pendant sozusagen in der Defensive. Bei Stiller haben wir es gesehen in Dortmund, der dann plötzlich Innenverteidiger spielt. Also der VfB hat viele hochtalentierte, spielstarke Akteure in seinen Reihen. Das ist das eine. Das andere ist aber, wie flexibel sie sind. Also ja, wie, na, ich sag's jetzt einmal, Lucien Favre, wo ist polyvalent. Ja. Aber genau das, dass dann Stiller auf der 6 spielt, dann spielt er mal Innenverteidiger. Ito kann hinten auch alles spielen, ne? Selbst ein Wagnermann. Man vergisst immer auch bei der Tatsache, dass der VfB jetzt zu Null gespielt hat und das ziemlich problemlos zu Null gespielt hat. Man vergisst dabei auch, dass Spieler wie Zagadou seit Monaten fehlen. Übrigens Sonnenbrille des Jahres.
Ja, stark. Stelle. Eine Sache vielleicht noch ganz kurz, ja, gerne. Christian, weil ich hatte ja zwei angekündigt. Das eine war Undav und seine, sag ich mal, sein verkapptes Spielmachertum. Das andere, für mich das erste Leveling-Tor, wo er wirklich cool bleibt. Und normalerweise, wenn er eben, du hast ja angesprochen, zu Recht natürlich auch, er legt sich den Ball zu weit vor. Ja? Aber er fängt die Aktion ein und das Tor war nur so möglich. Anders hätte er nicht getroffen. Also an Trapp seitlich vorbei wäre kein Tor gefallen. Er trifft nur, wenn er ihm durch die Hosenträger geht. Die Art und Weise, wie er es macht, auch unter dem Gesichtspunkt, der Ball davor, den hat er sich eigentlich, der ist ihm eigentlich versprungen. Das fängt er wieder ein durch Eiseskälte und genau den richtigen Stupser, damit er da unten durchgeht. Das ist für mich ein klares Zeichen dafür, wie der Kerl gerade dazulernt. In einem Tempo, das ihm hoffentlich einen Vertrag hier einbringt.
Dieses Tor gegen RB Leipzig war ein richtiger Klickmoment für ihn. Also das hat man wirklich gemerkt, dass er in der Hinrunde oft solche Gelegenheiten hatte, auch das Spiel dann zuzumachen, das 2-0 zu machen beispielsweise. Gab es das ein und das andere Mal die Situation und das hat er dann irgendwie nicht gemacht. Aber seit diesem Tor gegen Leipzig macht er das fast schon gebetsmühlenartig.
Übrigens auch der Grund, warum er spielt. Mhm. Wer sich nochmal die Pressekonferenz vor dem Spiel reintun möchte, auf YouTube beispielsweise, da wird Hoeneß auch gefragt, warum sie das nicht spielt. Und dann sagt er klipp und klar, ja, weil ihm halt das Scoring fehlt. Er sagt es nicht so, also er sagt es verklausulierter, als ich das jetzt gerade tue. Ja, ein bisschen höflicher verpackt, aber er sagt genau das. Und überleg mal, was los wäre. Würde der auch noch Scoring haben?
Ja, das ist beeindruckend. Und wie gesagt, diese Balance aus diesem, ich nenne es jetzt mal Wundersturm, den der VfB gerade hat, auf den, glaube ich, viele andere Bundesliga-Vereine gerade sehr, sehr neidisch schauen, Zusammenarbeit mit der Defensive, also mit dem Zentrum und mit der Defensive, die dafür sorgt, dass du einfach stabil bist hinten, ne? Jetzt muss man auch sagen, in Dortmund, Frankfurt gegen den Tabellen 5. und 6. 2-0 gespielt. Das ist schon wirklich auch gut. Deswegen, man merkt es vielleicht, ich will es unbedingt auch hervorheben, dass da die Null stand, weil das, glaube ich, echt auch elementar ist. Das ist in der Hinrunde, die war auch historisch erfolgreich, aber das zu Null hat nicht häufig so geklappt. Da gab es ein 2-0 in Köln, meine ich, und da gab es ganz viele so 3-1 und sowas, ne, wo du dann immer noch mal einen bekommen hast. Das scheint selbst die Defensive jetzt mittlerweile auch in den Griff bekommen zu haben. Das ist schon beeindruckend.
Lass uns mal hören, was der Abschlussbericht sagt und danach gehen wir ein bisschen in die Werbung.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Der VfB bleibt dominant auf Champions-League-Kurs. Das 3-0 war der erste Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt seit Februar 2018. Ein 1-0 durch Tommy Unterteil von Korkut damals. Ganz andere Zeiten. Ab in die Bundesliga-Daten zuerst Stuttgart, dann Frankfurt. 1,15 Expected Goals beim VfB, ein niedriger Wert im Saisonvergleich und 0,84 bei der SGE. 6 Schüsse aufs Tor zu 3, 56% Ballbesitz zu 44%. 599 Pässe spielte der VfB, 485 die Eintracht, was ein höherer Wert im VfB-Gegnervergleich ist. Dies mit 88% Passquote beim VfB. Frankfurt spielte in beiden Spielen gegen den VfB in dieser Saison eine Passquote von 84%. Gelaufen sind beide Mannschaften tatsächlich gleich viel, 112,5 Kilometer, beides der drittniedrigste Wert im Saisonvergleich. 212 zu 218 Sprints waren auch niedrigere Werte, ebenfalls tiefer einzuordnen waren die 88 zu 75 gewonnene Zweikämpfe pro Stuttgart. Hierfür dürften eine dominante erste und dann ereignisärmere zweite Halbzeit geführt haben. Die 4 begangenen Fouls des VfB sind Saisontiefstwert bei den Schwaben. Die Eintracht hatte drastisch mehr, 15 Fouls. Die Stuttgarter haben nun alle 6 Topspielansetzungen am Samstagabend um 18.30 Uhr gewonnen. Eines folgt noch, auswärts in Leverkusen. Serhou Guirassy hat Mario Gomez nun überholt. Der Torrekord in einer Bundesliga-Saison des VfB Stuttgart liegt damit bei 25 und dabei stand Guirassy ja auch nur in 23 der bisher 29 Spiele auf dem Platz. Den Rekord der 1-0-Führungstreffer im VfB baut er ebenfalls weiter aus. Nun 10 Stück und einen persönlichen Rekord stellte er auch auf. 6 Spiele am Stück traf er noch nie. Auch sein Sturmpartner spielt eine überragende Saison. Dennis Undorf steht jetzt bei 16 Saisontoren, also gleich viele wie der Torschützenkönig in der vergangenen Saison. Dazu ist er der erste Deutsche, der in seiner Premierensaison so oft traf, seit Sean Dundee 1995-96. Dass zwei VfB in einer Saison mindestens 16 Saisontore erzielten, gab es ebenfalls seit 1995-96 und auch 96-97, Bobic und Elber damals. Noch ein Tor des Guirassy-Undorf-Duos, dann sind sie gleich auf mit dem Kane-Musiala-Duo auf Platz 1. Der VfB Stuttgart spielt in der nächsten Saison mindestens in der Europa League, 7 Punkte Vorsprung auf Platz 4 und 5, 21 Punkte auf Platz 6 und in Erinnerung an die letzten Saisons 36 Punkte vor Relegationsplatz 16. Im Vergleich der Top 5 Ligen in Europa gibt es noch ein weiteres Schmankerl. Der VfB traf in dieser Saison am häufigsten nach hohem Ballgewinn, 11 Mal, dahinter Neapel und Manchester City mit je 10 Treffern.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Back on track und unser Themenschwerpunkt diese Woche ist mal wieder, schon lange Zeit ist eigentlich her, fällt mir gerade auf, die Lage der Liga. Bevor wir tiefer einsteigen, lass uns mal gleich das andere L vorneweg einfangen, abräumen wir immer die Lobeshymnen für Leverkusen. Wir müssen sie ja ein Stück weit auch zumindest erwähnen. Wir können nicht unerwähnt lassen, dass Bayer 04 Leverkusen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte seit diesem Sonntag deutscher Meister ist. Deine Gefühle, Emotionen, Worte, Gedanken dazu, Christian.
Herzlichen Glückwunsch zuerst mal an der Stelle, weil, also ich glaube, verdienter geht's nicht, wenn du so durch die Saison gehst. Das ist ein hochverdienter Titel. Wenn man sich das überlegt, dass der VfB mit den Punkten, die er jetzt hat, beispielsweise 2007 schon längst auch auf Meisterkurs gewesen wäre. Also ich glaube, da waren 71 Punkte, mit denen der VfB Meister geworden ist. Jetzt hat er 63 und das aber trotzdem nicht annähernd reicht, um den Titel mitzuspielen, weil du Bayer Leverkusen hast, die da vorne wirklich in ihrer eigenen Welt spielen, dann sagt das schon was aus. Ich finde das beeindruckend. Ich habe die Bilder gesehen am Sonntagabend und man hat da schon gesehen, dass die Leute sich da wirklich ihr ganzes Leben darauf gefreut haben, dass es diesen Moment endlich mal gibt. Ich habe mich dann zurückerinnert in dem Moment an eines der ersten Spiele unter Xabi Alonso, als ich dann noch vor Ort gewesen bin. Das war lang ist her. Der VfB steckt im Abstiegskampf mit Michael Wimmer. Das letzte Spiel vor der WM-Pause 2022 hat man 2-0 ganz kurz trocken verloren in Leverkusen. Und da war Leverkusen so ein bisschen, da begann die ganze Maschinerie so langsam zu laufen. Da waren sie noch nicht so dominant wie jetzt natürlich in diesem Jahr. Aber da hast du schon gemerkt, boah, in diesem Team steckt schon viel. Aber da waren eben noch die ganzen Chakas und Bonifaces und so weiter nicht dabei. Ja, ein Tah, der noch nicht in dieser Form war, defensiv, auch wie er es jetzt ist. Ich nenne ihn nur noch Mr. Zweiter Pfosten. Also das ist schon bockstark und da hast du gemerkt, da wächst was. Dass es allerdings so krass abgehen würde, hätte ich nicht gedacht. Und ich muss da sagen, da können wir nur alle Hüte ziehen und die herzlichsten Glückwünsche nach Leverkusen schicken. Wir haben ja auch noch ein Spiel gegen Bayer Leverkusen, über das wir auch noch sprechen werden in ein paar Wochen. Ich bleibe.
So lange ist das gar nicht mehr hin.
Ja, stimmt. Ich bleibe übrigens bei der These. Hinterher, wir wetten um ein Abendessen oder sowas. Hier ist jetzt beschlossen und verkündet, sie werden keine Invincibles werden. Da bin ich mir sicher. Und ich könnte mir sogar schon vorstellen. Sie
Dortmund und Stuttgart spielen.
Genau, sie spielen jetzt am Wochenende in Dortmund, haben davor noch das Rückspiel in der Euroleague gegen West Ham. Ich glaube, dass sie nicht ungeschlagen bleiben werden, weil das, glaube ich, nur menschlich wäre, wenn jetzt so ein kleiner Leistungsabfall, auch ein psychischer Abfall, so dieses, jetzt hat man es mal geschafft, schon noch ein bisschen Einzug hält. Aber wenn sie das durchziehen, wirklich, dann ziehe ich nochmal alle Hüte.
Jo, ich kann dir nur beipflichten, auch von mir Glückwunsch natürlich. Das ist eine herausragende sportliche Leistung. Mir wird in dem Kontext ein bisschen zu viel über Xabi Alonso und, sag ich mal, Flo Wirtz gesprochen, aber viel zu wenig über Granit Xhaka.
Danke, Herr Meisel. Das hätte ich sonst übernommen. Ich habe mir gerade schon gedacht, das wird mein Player to watch dann, wenn es dann so weit ist.
Dieser Mann war das entscheidende letzte Puzzlestein. weil er hat nicht nur sportliche Höchstleistung mitgebracht und eine beachtliche, sag ich mal, Fehlerquote. Er macht nämlich quasi keine. Ja. Mhm. Er hat vor allem Attitude mitgebracht. Attitüde, Einstellung. Der Mann ist das personifizierte Siegergehen. Und das hat diesem Verein gefehlt.
Hast du gesehen, wie der reagiert hat, als er ausgewechselt wurde?
Ja, natürlich habe ich
es gesehen. Wahnsinn. Das ist Granit Xhaka in Hochform. Das ist genau das. Das war, wie du gesagt hast, das fehlende Puzzleteil.
Kann er hoffentlich in die EM mit retten.
Ja. Weil jede Mannschaft, die Titel holt, das muss man ganz klar sagen, ob das jetzt national, international ist, jede Mannschaft, die Titel holt, braucht diesen einen Spieler, den du liebst, wenn er dein Trikot trägt und hasst, wenn er auf der anderen Seite steht. Und Granit Xhaka ist genau das.
So ist es mit Robert Andrich vielleicht, aber ja, ja. Xhaka ist natürlich nochmal zwar individuell der Klasse 3-4 Stufen höher als Andrich einzuordnen. Und das Zweite ist, man muss natürlich den Kontext auch sehen. Ja? Bayer Leverkusen ist eine Mannschaft, die aktiv 50+1 umgeht und das wird geduldet. Ja? Es ist jetzt, man kann sie nicht gleichstellen mit Leipzig, die aus dem einzigen Grund existieren, um ein Brausegetränk zu promoten. Ansonsten gäbe es diesen Verein einfach nicht. Ja? Verein in Anführungszeichen. Bayer 04 Leverkusen hat einen anderen Ursprung, eine andere Herkunft, ist auch schon viel, viel länger da, was natürlich nichts entschuldigen sollte, aber das war halt mal als Betriebssportgruppe gedacht und gegründet. Werkself nennt sich heute noch. Nichtsdestotrotz bleibt es eine Mannschaft, die wird Jahr für Jahr alimentiert. Die kann Jahr für Jahr Negativtransferbilanzen aufweisen. Die werden einfach abgeräumt. Ja, und dadurch hat man einen Vorteil gegenüber anderen Clubs, die eben sonst vielleicht auch in der Lage wären, da ganz oben mitzuspielen. Und das darf man einfach nicht unerwähnt lassen.
Absolut. Bin sehr gespannt übrigens, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ob sie sowas wie ein Dauerrivale werden können, der Bayern und der anderen. Und auch beispielsweise, wie sich die Dortmunder dann schlagen. Und da können wir eigentlich an der Stelle den Bogen dann noch spannen zu dem, was jetzt vor allem dann auch den VfB betrifft. Ja, bis vergangenes Wochenende hätte der VfB auch theoretisch sogar noch Meister werden können. Das ist jetzt vom Tisch. Aber für den VfB ist ansonsten da oben alles drin. Ja, der zweite Platz, der dritte, den man gerade hält, oder dann im Worst Case eben dann noch runterzufallen. VfB momentan mit 63 Punkten punktgleich mit den Bayern und 7 Punkten Vorsprung auf sowohl RB Leipzig als auch Borussia Dortmund. Und vor dem Hintergrund geht jetzt natürlich auch die Diskussion los, die wir auch beispielsweise auch schon mit David Scheu in einem Video vor ein paar Wochen hatten. Ne? Diese Platz 5 Champions League Geschichte. Dadurch, dass Borussia Dortmund jetzt im Champions-League-Halbfinale steht, gibt es die ein oder andere Möglichkeit, sollten sie tatsächlich sogar den Champions-League-Titel holen, dass da irgendwie noch Plätze weiter unten ausreichen könnten, weil das dann automatisch beinhalten würde, dass der 5. Platz reicht, sollte Dortmund diesen 5. Platz belegen, könnte sogar noch irgendwie Augsburg, egal, lass uns nicht zu
die
sehr ins Detail gehen.
UEFA-Performance-Rule, wie ich gelernt habe.
Was ich auf den VfB bezogen sagen will, ist, und das ist jetzt, neudeutsch sagt man, glaube ich, Hot Take, ich sag immer noch eine steile These. Mir ist mittlerweile scheißegal, ob dieser 5. Platz für die Champions League reicht, weil ich mir sicher bin, dass der VfB in den Top 4 einlaufen wird.
Naja, als Vizemeister brauchst du ja keine Gedanken machen.
Oh, wir heben schon wieder ab. Aber nein, worauf ich hinaus will, das zeigt der Blick auf den Tabellenrechner. Und du hast es gesagt, so Lage der Liga hatten wir sonst, das verbinde ich bei unserem Podcast immer nur mit Abstiegskampf. Und
ja, was natürlich. Musst du holen, damit war's du in die Relegation kommst. War es doch die ganze Zeit. Weißt du noch, wie wir hier den Tabellenrechner ja, gequält haben, wochenlang, ja? So, Konstellationen durchexerziert, weil du denkst, hey, Mann, und du musst ja plötzlich überhaupt keine Gedanken mehr darum machen. Das ist so surreal manchmal. Also ich ertappt mich immer wieder selbst, mit dir hier in dieser Kabine zu stehen und im Hinterkopf läuft, was reden wir hier eigentlich? Ja, weil du das jahrelang natürlich, war das so fern jeglicher Realität, ja, und jetzt ist es plötzlich Gelebte. Ja, das ist schon nice, Woche für Woche
das
immer wieder.
Das ist sensationell und trotzdem kann ich dir sagen, man kann den Tabellenrechner auch für oben anwerfen. Habe ich am vergangenen
Sonntag. Hast du mal
ausprobiert? Natürlich. Ja, sehr schön. Ja, ich hatte am Sonntag zu viel Zeit mal wieder und die Kicks, die da stattgefunden haben, haben mich, beziehungsweise das 15:30, was war das, Darmstadt-Freiburg? Ich glaube währenddessen.
Das war übrigens gerade eine Bewerbung. Ladies da draußen, ja, Christian hat zu viel Zeit am Wochenende, ja?
Ja, vielleicht. info@meinvfb.de.
Ja, genau, richtig. Wir leiten die dann weiter, die Mail. Sehr
zurück
gut.
Zur Mathematik, was ja unsere Lieblingsbeschäftigung ist. Der VfB hat also 7 Punkte Vorsprung auf Dortmund und Leverkusen. Und jetzt kommt der Punkt. Die spielen noch gegeneinander. Das ist der Tag, der Spieltag, an dem der VfB Bayern empfängt. Da spielt dann auch Dortmund gegen Leverkusen, Dortmund gegen Leipzig, sorry. Das heißt, die nehmen sich auch noch untereinander die Punkte. Und wenn wir jetzt bedenken, 7 Punkte Vorsprung nach Adam Riese, muss ich niemandem da draußen erzählen, theoretisch, ich sag's jetzt nur mal, kann sich der VfB 2 Niederlagen leisten aus den letzten 5 Spielen und wäre dann immer noch Dritter. Und dazu kommt, dass nicht nur Leipzig oder Dortmund, sondern Leipzig und Dortmund beide so eine Serie starten müssten, um beide den VfB zu überholen, damit er noch auf 5 rutscht. Und dann müssten wir wieder diese Tabellen-5-Rechnung aufmachen.
Und dazu, kurzum,
ich glaube nicht, dass es so weit kommt.
Dazu kommt halt auch noch die Situation an der Säbener Straße. Darf man nicht unerwähnt lassen in dem Kontext. Kann ja jeder Woche für Woche sehen, die wollen alle nur noch weg, ja, voneinander, ja, die Spieler wollen in Urlaub.
Kennst du dieses TV-Total-Ding, ich muss weg.
Ja. Der Tuchel holt sich mittlerweile schon lieber Gelbsperren, anstatt an der Linie zu stehen, ja, also das ist ja kein Zustand, also müssen wir nicht drüber reden, ja, und dass sich das im Zweifel positiv für den VfB auswirken kann, da müssen wir auch nicht drüber reden, ja. Ich glaube sogar, dass du dir 2 Niederlagen leisten kannst und kannst trotzdem Zweiter werden. Ja?
Ist man merkt so richtig geil, wie der Pavlic guckt so auf 4-5 und der Meisel nur auf 2.
Richtig. Ja, ist gut. Immer nach oben. Hey, wir haben lang genug nach unten gucken müssen. Ja? Und wenn du so einen Lauf hast, ja, der nicht mehr der klassische Lauf ist, sondern einfach du spielst mit so einem Selbstverständnis Fußball, mit so einer Qualität, mit so einer Torquote. Niemand knallt irgendwie mehr, trifft mehr als der VfB in dieser Rückrunde. Ich habe vor kurzem eine Statistik, gestern glaube ich erst, keine Mannschaft hat mehr in Europa, hat mehr Tore in den Top 5 Ligen nach hohen Ballgewinnen als der VfB. 14 eigentlich, was für eine super mutige, aber auch sehr zielstrebige Spielweise spricht. Du reißt Woche für Woche Spitzenleistung aneinander. Du hast Spieler, die also wirklich in ihrer Prime entweder schon sind oder kurz davor auf jeden Fall Leistungen anbieten, die im Zenit zu sein scheinen. Was willst du denn da jetzt sich nach unten orientieren? Was soll denn das?
Ist angekommen. Ja, okay.
Du kannst doch eigentlich einfach durchziehen, Spaß haben und am Ende gehst du mit der Bestplatzierung, die du holen kannst, noch in dieser Saison nach Hause.
Da möchte ich an der Stelle auch nicht unerwähnt lassen, dass es auch da noch Spielereien gibt, also ähnlich wie diese Europapokal-Würfel-Spiele, gibt es auch die Möglichkeit, und die ist eigentlich gar nicht so fernab jeglicher Realität, dass der VfB sogar noch möglicherweise im Sommer um den Supercup spielen könnte. Dazu müsste eben, Leverkusen ist schon Meister, ist klar, aber dazu müsste Leverkusen dann auch den Pokal holen und der VfB Zweiter werden. Weil dann, wenn das so ist, wenn eine Mannschaft das Double holt, dann wird der Supercup ausgetragen zwischen dem Meister und dem Vizemeister. So, das ist jetzt nicht das Allerweltsding, aber wenn du noch mit so ein Spielchen kriegst, irgendwann Ende August, wo du um so einen Pokal spielst, why not, dann nimmst du es natürlich auch noch mit.
So ist es. Genau so ist es. Die Ausgangslage war einfach noch, also ich kann mich nicht erinnern, wann sie schon mal so gut war, ja. Deswegen mitnehmen, alles jetzt, was drin ist, mitnehmen und nicht mehr dir Gedanken machen über das, was wäre, wenn im negativen Sinne, nur noch im positiven Sinne.
Der VfB hat noch 5 Spiele. Das erste, über das werden wir nachher sprechen, ist das Auswärtsspiel in Bremen. Es gibt dann noch die letzten beiden Spieltage, Freitagabend in Augsburg und der letzte Spieltag zu Hause gegen Gladbach. Das sind Spiele, wo ich sage, kann mir nicht vorstellen, dass der VfB da zumindest verliert. Eher sogar das Gegenteil, aber da wird der VfB punkten. So, und dann hast du halt noch die beiden Spiele Leverkusen und Bayern. Und da vielleicht auch noch, damit ihr es mal gehört habt da draußen, der VfB hat jetzt in dieser Saison jedes 18:30-Spiel, das er hatte, gewonnen. Das Spiel in Leverkusen steigt alle,
außer Trainer Hoeneß bis zur Pressekonferenz letzte Woche.
Wann steigt das Spiel in Leverkusen? Samstag 18:30?
So ist es.
Gucken wir uns mal an.
Jo.
Und das andere,
fahren wir sogar hin.
Du gehst nur wegen des Caterings. Aber,
ja, richtig.
Auch wegen des guten Fußballs natürlich. Und dazu müssen wir jetzt an der Stelle noch erwähnen, wir nehmen am Mittwoch auf, am Abend spielen die Bayern noch Champions League gegen Arsenal. Sollten sie weiterkommen, dann hätte der VfB die Bayern genau im Sandwich zwischen den Halbfinals. Also dann wäre Hinspiel und Rückspiel des Champions League Halbfinals gegen City oder Real genau dazwischen. Und ich glaube, das ist auch nicht die schlechteste Ausgangslage.
Nein, also, nein. Auch das Spiel gegen Leverkusen. Ich meine, die Leverkusener haben jetzt, die haben noch im Idealfall 8 Spiele. Ja,
ja, richtig.
Und davon haben sie 1 gegen den abstiegsbedrohten Zweitligisten. Ja, das dürften sie gewinnen, nehme ich mal an. Dann haben sie ebenfalls noch West Ham, und wenn sie West Ham schlagen, haben sie auch noch Halbfinals und Finals Europa League, richtig?
Liverpool geht vermutlich raus, haben sie
Liverpool ist schon verloren. Genau.
Dann haben sie noch Milan, Roma und vielleicht irgendwie, also viele Italiener, die da noch dabei sind.
Worauf ich hinaus will, auch da wäre es wieder ein Spiel, das kurz vor einem Internationalen ansteht. Ja? Und damit eben die Möglichkeit, dass der Gegner vielleicht nicht komplett schleifen lässt, aber Xabi Alonso beispielsweise ist bekannt dafür gewesen, extrem, oder was heißt gewesen, immer noch, stark zu rotieren, ja, für oder in solchen Spielen, beziehungsweise in den Ligaspielen davor und danach, dass das in einer Mannschaft, auch bei Bayer Leverkusen, dazu führen kann, dass eben nicht jeder Ablauf so sitzt und vielleicht nicht die 100% rausgekitzelt werden können, wie sonst üblich, sondern nur 90 oder 95, dann könnte das ein Fenster sein, mit dem der VfB was anfangen kann. Ja. Und schaut euch die Spiele von Leverkusen bisher in dieser Saison an. Die hatten einen einzigen Gegner und zwei Spiele, wo der Gegner ihnen auf Augenhöhe begegnet ist. Das waren eben die beiden Spiele gegen Stuttgart. Und ein drittes gibt's jetzt noch. Und dann mal gucken, was bei rumkommt.
Wollen wir Dinge machen, die hier in der Tradition dieses Podcasts sehr oft angesprochen wurden? Wollen wir über einen Abschiedskampf noch sprechen oder interessiert uns der nicht? Hast du einen Tipp, wer drin bleibt?
Wir sprechen nachher noch drüber, weil wir über Werder Bremen sprechen.
Aha.
Mhm.
Ja gut, dann Jingle.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1:1 beim ersten FSV Mainz 05-2 am Bruchwegstadion, am schönen alten Bruchweg. Das gab's für den VfB 2 am Wochenende und damit hat er sich wahrscheinlich endgültig aus dem Rennen verabschiedet, ganz oben nochmal anklingeln zu können, an der Spitze der Regionalliga Südwest. Da stehen weiterhin die Kickers und für den VfB 2 tut's mir ein bisschen leid, sie hätten das verdient gehabt, finde ich, länger noch dabei zu bleiben. Ich habe ihnen nicht den ganz großen Wurf zugetraut, ja, und auch intern habe ich mit dem einen oder anderen gesprochen, die haben es selbst auch realistisch genug gesehen und gesagt, hey, eigentlich sind wir qualitativ, fehlen uns ein paar Prozent, um da wirklich mitzustinken bis zum Ende, und genau so kam es jetzt auch. Ein bisschen schade, dass das Tor irgendwie Marke Eigenproduktion war, Missverständnis, Notnagel Simon, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, die sich da gegenseitig, nimm ihn du, ich habe ihn sicher, spielen, ja, und dann ist es eben so. Weiter geht's am Sonntag zu Hause. TSV Steinbach-Haiger, auch so eine Mannschaft, die mal angetreten war mit ganz großen Zielen, ähnlich wie Kickers Offenbach, zum x-ten Mal und auch stark finanziell alimentiert versucht hat aufzusteigen, ist mal wieder nichts geworden. Ein erste, wenn man so möchte, goldene Ananas-Spiel für den VfB 2 in dieser Runde.
Muss an der Stelle sagen, also ich fahre dir auch gerne in die Parade, wenn du mal irgendwie daneben lagst, aber in dem Fall, das ist in der vergangenen Woche, glaube ich, wirklich zweimal recht. Punkt 1, Frankfurt kann nichts, und Punkt 2, der VfB 2 wird da abreißen lassen im Aufstiegsrennen. Genauso ist es gekommen. Nichtsdestotrotz ist der VfB im Aufstiegsrennen noch das Zünglein an der Waage.
Das ist richtig, das ist richtig. Weil das darf man nicht unerwähnt lassen.
Genau,
sehr gut,
er spielt Chris. Nämlich noch gegen beide Mannschaften, die oben um den Aufstieg in die dritte Liga spielen. Es gibt am letzten Spieltag die Begegnung VfB 2 gegen Hoffenheim 2. Und es gibt am 27. April, das ist ein Samstag um 14 Uhr, das Stadtderby.
Ja.
VfB 2 offiziell zu Gast bei den Kickers. Das ist ein Heimspiel der Kickers. Und für alle, die an diesem Nachmittag nicht auf der Waldau sein können und diesem Spiel a persona beiwohnen, haben wir einen besonderen Service, denn ihr könnt bei uns, wenn ihr das entsprechende Abo abschließt, die Partie, das Stadtderby Kickers gegen VfB 2 im Livestream sehen. Wir packen euch alle Infos dazu, wie ihr da rankommt und wie ihr euch da anmelden könnt, damit ihr den Stream anmachen könnt. Vielleicht sind die einen oder anderen noch auf dem Weg nach Leverkusen. Und an dem Abend spielt um 18:30 Uhr der VfB in Leverkusen.
So.
Bist du auf der Autobahn, machst ein bisschen den Stream an, guckst das Stadtderby, auch nicht schlecht.
Also zumindest alle, die nicht fahren, ja, die hinterm Lenkrad sitzen, Christian.
Bitte, ganz wichtig, ja. Ganz wichtig. Wir packen euch alle Infos dazu, wie ihr zu diesem Stream kommt, in die Shownotes. Da gibt's einen Link mit entsprechendem Anmeldeformular. Da könnt ihr ein Abo abschließen und das dann eben bei uns schauen. Wenn ihr übrigens die Kickers auch schon vorher ein bisschen beobachten wollt, so nach dem Motto Gegner-Scouting, da gibt es dann auch schon in der Woche vorher, das ist dann am 21. April, die Begegnung FSV Frankfurt gegen Stuttgarter Kickers auch schon live bei uns zu sehen.
Zwei Spiele für 5,99 und damit 1 Euro günstiger, als das Einzelspiel kosten würde bei Leagues, wenn ihr es direkt dort buchen wollen würdet. Damit macht er auch noch so einen richtig schwäbischen Schnapper. Ist doch auch nicht schlecht.
Na bitte. Also Infos in den Shownotes. Das ist dann das, was vor allem dann in den nächsten Wochen Ende April noch ansteht. Aber das könnt ihr euch jetzt schon alles mal zu Gemüte führen. Die U19, Philipp, die hatten guten Sieg mal.
Die hat ein Spiel gemacht, das, glaube ich, so ziemlich gut ausgedrückt hat, wie die Stimmungslage war im Lager der U19 vor diesem Spiel, die in den letzten Jahren gegen Heidenheim so oft Niederlagen kassiert haben, teilweise auch wirklich bittere, also wirklich welche, die wehgetan haben, die DFB-Pokalteilnahmen gekostet haben und so weiter. Und jetzt hat man die süßeste aller Rachen genommen, nämlich klassisch sportlich, wenn ich es richtig im Augenwinkel gesehen habe, sogar noch in Unterzahl, 0-2 Rückstand gedreht, auf 3-2 gestellt. Also müsste mich jetzt schon schwer täuschen, sollte ich den Spielverlauf nicht ganz korrekt wiedergegeben haben.
Die haben sich die Heidenheimer Profis angeschaut und gesagt, guck mal, wir zeigen euch, wir können das
also
auch.
Also da hast du es schon gesehen, hoppla, heute nicht hier, nicht gegen uns. Und das ist ein ganz, ganz tolles Zeichen für Nico Willig, aber auch für seine Mannschaft, weil ich meine, die hätten allen Grund austrudeln zu lassen. Da geht's um nichts mehr. Also zumindest in der Liga nicht. Ja, die können nach unten wird nichts passieren, nach oben können sie nichts mehr reißen. Das ist eine Niemandslandsrunde. Das steht schon fest. Aber so eine Energieleistung, die zeigt eben klipp und klar, da stimmt's vorne und hinten in dieser Truppe. Da stimmt die Chemie muss passen, die Einstellung sowieso. Nur so kannst du solche Spiele machen, ja. Und leider beim Redaktionsschluss noch nicht zu Ende beendet. Wir nehmen Mittwoch mittags auf am Abend 18:30 ADM Sportpark Platz 2. Noch eine Chance auf eine Revanche. WV-Pokal Viertelfinale Stuttgarter Kickers VfB Stuttgart U19. Auch da gibt's eine offene Rechnung. Denn das letzte Jahr sind da die Kollegen um Di Benedetto, Ulrich und Konsorten komplett vernascht worden auf der Anlage da oben, wurden also wirklich auseinandergenommen, nicht spielerisch, aber von der Mentalität her. Und auch da gibt es was gut zu machen, ehe es dann am Freitagabend 19 Uhr.
Am Samstag 13 Uhr.
Samstag 13 Uhr, Entschuldigung, ich bin eine Zeile verrutscht, vollkommen richtig, aber da steht zweimal KSC, deswegen habe ich mir gerade, das stimmt sogar.
Es ist Derbywoche bei
Derbywoche, Heidenei, am Samstag 13 Uhr auswärts in Karlsruhe, die U19 dann gefordert. Davor, wie gesagt, steht dieses Pokalspiel bei den Kickers.
So ist es, Derbywoche für die U19 und auch für die U17, die spielt dann am Freitagabend um 19 Uhr daheim gegen den KSC, nach dem 3-0 beim FC Ingolstadt, bei der U17 auch ein richtig guter Flow gerade. Also die nächste Begegnung, die denke ich viel verspricht, und man sieht das jetzt hier.
Coach mal Google. So,
also hier, du bist Mittwochabend am Start beim Pokalspiel.
Richtig, und dann auch am Freitagabend wahrscheinlich.
Am Wochenende, ja. Schön Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag die U17, Samstag die U19 und Sonntag die U21. Da ist einiges geboten tatsächlich.
Das kann man so sagen, und wir schauen jetzt, was es Neues an der Hafenbahnstraße gibt.
VfB Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring Frauen Podcast.
Am vergangenen Sonntag ging es für die VfB Frauen bei bestem Fußballwetter gen Süden nach Tübingen zum dortigen TV Derendingen 1900 e.V. Gegen die abstiegsbedrohten Derendingerinnen kam Kapitänin Jana Beuschlein nach vierwöchiger krankheitsbedingter Pause endlich wieder zu einem Startelfeinsatz. Die Brustringträgerinnen kamen gleich gut ins Spiel und nahmen das Heft des Handelns in die Hand. Trotz veritabler Chancen mussten die teilweise mit dem Rad von Cannstatt aus angereisten Fans jedoch warten, bis Mandy Islacker in der 22. Minute nach einer schönen Kombination einnetzte. Auch danach und bis zur Pause waren die weiß-roten Gäste dominierend, und man hätte schon 4-5:0 führen können, aber der Ball wollte einfach nicht über die Linie. So dauerte es bis zur 65. Spielminute, als Chiara Marciniak sich ein Herz fasste und mit einem Schuss aus der zweiten Reihe zum 2:0 traf. Die Ineffizienz und eine unglückliche Bewegung von Besalezi führten dazu, dass durch ein Gegentreffer in der 78. Spielminute nochmal alles unnötig spannend wurde. Aber Moment! Kein Spiel ist zu Ende, bis nicht Lauretta Themey mit einem Traumtor sich in die Liste der Torschützinnen eingetragen hat. Und so kam es denn auch in der 82. Spielminute. Die etatmäßige Abwehrspielerin mit dem feinen rechten Fuß setzte aus der letzten Reihe an und traf trotz der Entfernung sehenswert und unhaltbar in das gegnerische Tor. Danach war das Spiel entschieden. Immer wieder war in diesem und den vorigen Spielen zu erkennen, dass die Präsenz von Mandy Islacker dem Spiel der Brustringträgerin Stabilität und Struktur gibt und man allein deshalb schon gespannt sein darf, wie es bei der ehemaligen Olympionikin nach dieser Saison weitergeht, die aufgrund ihres Wohnsitzes in Köln viel Strapazen auf sich nimmt, um das Projekt Frauenfußball beim VfB zu unterstützen. Side Note, der Sieg des Verfolgers St. 2 in den letzten Minuten des Spiels gegen Freiburg St. Georgen führte nicht zur Entlastung im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga. In der Woche vor dem Heimspiel gegen den TSV Neckarau will Trainer Heiko Gerber sein Hauptaugenmerk auf die Offensive legen. So soll im Training, am Umschaltspiel und dem Agieren in der Box geschliffen werden. Nochmal wichtig zu wissen, 26. April ist Sichtungstraining in Obertürkheim für alle Jahrgänge 2008 bis 2011, also an die Mädels und jungen Frauen des Jahrgangs 2008 bis 2011, kommt nach Obertürkheim am 26. April. Ja, und wenn wir schon dabei sind, am kommenden Sonntag kommt alle um 15 Uhr gegen den TSV Neckarau in die Hafenbahnstraße.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Wo die Weser einen großen Bogen macht.
Ja, da...
Begeisterung pur.
Ja, Begeisterung pur. Ich ganz ehrlich, ich bin eigentlich, über all die Jahre habe ich Werder Bremen immer positiv konnotiert, so gesehen, so ein bisschen, ja. Aber was da dieses Jahr los ist.
Ich wollte schon, du sagst, und dann kam Florian Kohfeldt.
Nein, ja, der mal. Selbst unter ihm noch habe ich Bremen eigentlich so ganz tief im Herzen eigentlich gemocht. Wobei ich den Kohfeldt, lassen wir das, wärmen wir nicht nochmal auf. Aber mittlerweile muss ich sagen, Werder Bremen steht vor einem ganz, ganz schwierigen Moment und zwar in seiner Vereinshistorie, glaube ich. Den fliegt der Laden um die Ohren.
So, ja. Und jetzt kannst du nochmal das aufgreifen, was wir vorher sozusagen angeteased haben bei der Lage der Liga, Stichwort Abstiegskampf, da hast du gesagt, kommst du später
richtig,
dazu.
Richtig, ne? Genau. Die sind mittendrin. Entweder wissen sie es schon, das wäre gut. Wenn nicht, merkst du es immer noch nicht. Die haben intern Probleme. Nabi Keita hat auch, hätte man wissen können, sagen wir es mal so, vorsichtig, wenn du einen Spieler dieser Qualität oder einstigen Qualität so früh in einem Transferfenster bekommst, als Werder Bremen.
Vom FC Liverpool.
Dann stimmt da irgendwas nicht. So, ja. Auf den Trichter hätte man kommen können. Und ich weiß noch, wie ich damals, ich glaube, ich habe sogar einen Tweet abgesetzt, herzliche Glückwünsche, nicht an Werder Bremen, sondern an die Reha-Abteilung von Werder Bremen habe ich gesagt. Und genau so kam es. Ich meine, wie viel Spiel, der hat eigentlich gar kein Spiel gemacht für Bremen, wenn man so möchte. Aber klar, hier und da wurde er eingesetzt, aber ein Faktor war er nicht. Wird er auch nie mehr werden. Spieler, die eigentlich dein Gerüst der Zukunft hätten werden sollen oder zumindest werden können, wollen nicht mehr da kicken. Nick Woldemade kommt zum VfB. Aaron Dingchi geht lieber zu Freiburg. Und was Kollegin Jinma macht, da wäre ich auch mal noch vorsichtig. Aber auch so Leute wie Mitchell Weiser oder so, ja, die noch eine gewisse Qualität haben, etablierte Bundesligaspieler, die haben da, glaube ich, keinen Bock mehr weiter gegen in dieser Art und Weise rumzueiern. Ja.
Jetzt, wo ich dich reden höre.
Ganz, ganz schwierige Gemengelage, in der Werder Bremen da gerade steckt. Und das werden sie auch an diesem Sonntag spüren, weil sie kriegen den Hosenboden versohlt in ihrer eigenen Hütte.
Jetzt, das Wort musste nochmal fallen, das ist gut fürs Bingo. Jetzt, wo du darüber redest, fällt mir Folgendes auf. Und das ist jetzt nur sozusagen gefühlt, was bei mir rüberkommt. Seit Wochen, immer wenn ich Werder Bremen sehe, ich habe kein Spiel in voller Länge gesehen, sondern immer nur Zusammenfassungen, aber immer sehe ich verkrampfte, verbissene, aggressive, unzufriedene Gesichter. So, ich sehe immer so, Marvin Ducksch wird ausgewechselt und zieht jedes Mal ein Gesicht und alle sind so ein bisschen...
Estay fliegt vom Platz, einer der wenigen von denen, wo du sagen kannst, der spielt eine halbwegs solide Saison, knallt sich ab, völlig ohne Not. Keita, und. Ich, da wird nicht mehr viel fehlen und der ganze Käse fliegt in die Luft, sage ich dir.
Ich meine, es ist auch interessant, sozusagen jetzt wirklich mal ganz kurz nochmal um den Abstiegskampf zu sprechen. Das ist schon auffällig. Da unten gibt es noch viele direkte Duelle. Die Mainzer spielen gerade sehr, sehr gut. Ich bin froh, dass der VfB die Mainzer sehr früh weg hatte, weil gegen die würde ich jetzt nicht spielen wollen, ehrlich gesagt.
Darmstadt ist weg. So.
Und dann hast du Köln, Bochum, wo du auch nicht genau weißt, Bochum mit Heiko Butcher, die aber auch ein okayes Restprogramm haben.
Köln, Bochum, Bremen, unter den drei machst du die letzten zwei Plätze.
Und wenn jetzt so Mannschaften wie Bremen, Gladbach, Wolfsburg, dürfen wir nicht außer Acht lassen, wenn die nicht aufpassen.
Glaube ich nicht, aber weil die werden wie immer das nötige Spiel oder die anderthalb irgendwie gut spielen, die sie brauchen, um da rauszukommen. Und Gladbach, ja gut, vielleicht erwischt das am allerletzten Spieltag. Das kann sein. Ja.
Aber Werder Bremen ist wirklich so. Also mein Gefühl ist, die Atmosphäre ist da spätestens.
Völlig vergiftet.
Völlig.
Das siehst du vom Fernseher. Da brauchst du kein Intimus von Werder Bremen sein. Du brauchst keine Interna kennen. Du brauchst nicht nah dran sein, Fan, sonst was. Das sieht jeder vorm Fernseher. Genau die Szene, die du gerade beschrieben hast. Auswechslungen. Ich sag immer so gerne, guckt auf die Bank. Schau, wie die Leute da reagieren. Wie. Da siehst du, dass da aber nicht nur ein Wurm drin ist. Das ist eine ganze Wurmbatterie.
So. Und deswegen wäre es gut, dass der VfB am Sonntag um 15:30 das macht, was er schon die ganze Saison zu ganz, ganz großen Teilen gemacht hat. Nämlich nicht, wie man sonst immer früher von ihm kannte, den Aufbaugegner zu spielen, sondern nochmal richtig einen mitzugeben, wenn es mal gerade schlecht läuft. Das hat der VfB in dieser Saison bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, mal in Bochum, mal in Heidenheim, wirklich sehr, sehr gut geschafft. So gerade diese Darmstadts, diese Mainzes, die er hatte, immer zum richtigen Zeitpunkt, die sich in der Krise befanden, noch ein Stückchen weiter da reingetrieben. Und das ist eigentlich für den VfB ein bisschen vergleichbar vielleicht wie vor ein paar Wochen, als es nach Sinsheim ging. Da war auch bei Hoffenheim so ein bisschen so eine Mäh-Stimmung. Dann fährst du dahin. Zugegeben, es wird jetzt nicht so ein Heimspiel, wie es in Sinsheim war am Sonntagnachmittag, aber trotzdem, du fährst da auswärts hin. Der VfB, der die vergangenen 5 Bundesliga-Auswärtsspiele gewonnen hat, das gab es auch noch nie, der also weiß, wie es ist, auswärts ein Stadion still zu kriegen. Das spricht viel für den VfB an der Stelle, das muss man ganz klar sagen. Und die Bremer müssten echt schon einen Sahnetag rausholen, damit da was läuft.
Wir müssen natürlich aufpassen. Ich möchte auch wirklich nochmal das in aller Form erwähnt haben, nicht um despektierlich zu klingen, ja, überhaupt nicht. Ja. Der VfB muss auch in diesem Spiel maximalen Respekt für diesen Gegner und für die sportliche Aufgabe demonstrieren. Und nur so geht's. Wenn du da hinfährst und denkst, ich kann das hier mit einer halben Popacke runterreißen, dann wirst du dich umgucken nachher.
Dann ja, verlierst du 3-0.
Na, das vielleicht nicht, aber auch Bremen ist in der Lage, dir dann weh zu tun, ja, und dir Punkte abzunehmen. Das muss schon da sein, ja. Leistungslimit anbieten, ja. Effizienz zeigen, ja. All diese Dinge, die in den letzten Wochen im Wesentlichen ganz gut waren, ja, wenn wir hier Dinge angesprochen haben, in negativen konnotiert waren ein bisschen, dann war das ja, muss man ja ehrlich sein, irgendwo meckern auf hohem Niveau. Da haben wir uns irgendwo eine statistische Petitesse rausgegraben und haben gesagt, guck mal, da könnte man noch, und da müsste man vielleicht ein bisschen hier und da kann man noch drehen, ja. Aber eigentlich, also ein bisschen mit einem Schritt zurück getreten, das von oben betrachtet, kannst du ja kaum was Schlechtes sagen über diese Truppe oder negative Aspekte noch irgendwie rausfriemeln. Die gibt's nur in Ansatz, wenn überhaupt, ja, und das musst du natürlich anbieten. Wir reden hier immer noch über Bundesliga, auch wenn ich vorher gesagt habe, sie ist schlecht, da bleibe ich dabei. Die Bundesliga an sich ist keine, vom sportlichen Leistungsniveau her, in ihrer Gänze betrachtet, ist es keine gute Liga. Aber trotzdem musst du natürlich entsprechend was anbieten, weil sonst hast du auch gegen Werder Bremen Probleme. Punkt.
Und da kommt das Hinspiel ins Spiel, sozusagen auch hier bei uns, denn das war eine Begegnung, war übrigens ein Samstag 18:30 Uhr, ich glaube, es war sogar das erste Spiel, das um diese Uhrzeit stattfand.
Ich meine, ja.
Dass der VfB 2-0 gewonnen hat, das aber, also 2-0 klingt so schnöde und deswegen ist dieses Spiel, glaube ich, Fluch und Segen zugleich. Segen deswegen, weil es dir gezeigt hat, wie dominant der VfB da gegenüber Werder Bremen war. Also, dass es da zur Pause nur 1-0 stand, war eigentlich ein schlechter Witz. Undaf hat da das 1-0 geschossen. Dann gab es in der Schlussphase noch einen Elfmeter für Guirassy, der dann den Deckel drauf gemacht hat, sozusagen. Aber auf der anderen Seite halt eben auch Fluch dahingehend, dass es halt wiederum zeigt, wie du gerade angedeutet hast, Obacht. Ne? Also du musst es genauso seriös angehen wie beispielsweise in Sinsheim, wie in Dortmund. Das ist dann egal, ob du vor 80.000 in Dortmund spielst oder dann vor, weiß nicht, 50.000, wie viel da reinpassen in Bremen. Du musst mit derselben Attitüde reingehen, weil sonst ist es immer noch die höchste deutsche Spielklasse, auch wenn sie vielleicht nicht den allerhöchsten Ansprüchen genügt. Aber dann ist dann jeder Gegner in der Lage, da was rauszuholen. Ich glaube, das beste Beispiel, und ich kann mir vorstellen, dass Sebastian Hoeneß das auch immer wieder mal bringt, ist, was in Bochum auswärts passiert ist. Das Spiel, das darfst du eigentlich nicht verlieren. Dann sind ein paar Dinge passiert. Dann gab es eine Spielunterbrechung und dann verlierst du für einen kurzen Moment die Konzentration und gehst am Ende mit leeren Händen nach Hause. Ich glaube, dieses Spiel war allen eine große Lehre, denn seitdem läuft es auswärts für den VfB, ne? Und ich glaube, das wird schon ein Stück weit immer wieder hervorgeholt, zu Recht. Deswegen Hinspielerfolg 2-0 gegen Bremen. Wir haben einen Kollegen bei uns in der Redaktion, Philipp, schöne Grüße an der Stelle. Der war im Stadion in Stuttgart und hat gesagt, er kann sich, und der verfolgt Werder Bremen schon seit Jahren, er sagt, er kann sich nicht daran erinnern, dass Werder Bremen mal so herdominiert wurde in dem Spiel. Zumindest, dass er live im Stadion gesehen hat. Also das war schon eine der stärksten Leistungen des VfB in der Saison. Aber andersrum gedreht, genau das heißt nicht, dass es im Rückspiel genauso selbstverständlich ist.
Kann ja mal bei Herrn Demirovic anrufen, mal gucken, was er dazu sagt, ja, zu der Thematik.
Da war was.
Hergespielt worden zu sein. Lass uns mal hören, was Felix uns hier so mitgebracht hat rund um diese Partie.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Am Sonntag steht ein absolutes Traditionsduell an. In der ewigen Tabelle der Bundesliga steht Werder Bremen auf Platz 3, der VfB Stuttgart auf Platz 4. In der aktuellen Tabelle ist Platz 12 gegen Platz 3, 31 zu 63 Punkte. Heimtabelle Platz 10 gegen Auswärtstabelle Platz 3. Im Marktwert Platz 14 gegen 5. Ex-VfBler gibt es bei Bremen nicht. Ex-SVW ist nur Dennis Undaff aus Jugendspielerzeiten, dazu aber ja wohl ab Sommer Woltemade. Bremen steht in Heimspiel gegen VfB in der Historie gut da. 57 Spiele, 27 Werder-Siege, 17 Unentschieden, 13 VfB-Siege. Im Geisterspiel 2020 gewannen die Schwaben, sonst muss man für den letzten Sieg des VfB in Bremen bis ins Jahr 2006 zurück. In Sachen Serien ist es ein Duell von Gegenteilen. Bremen ist seit 7 Bundesligaspielen sieglos, die schwächste Mannschaft in der Formtabelle mit Bochum und Darmstadt. Das ist deren längste Negativserie seit dem Aufstieg 2022. Beim VfB wiederum sind die 11 ungeschlagenen Spiele die längste Serie seit über 18 Jahren. Werder kassiert in jeder Phase des Spiels ähnlich viele Tore, sehr ausgeglichen, auch im Vergleich der ersten und der zweiten Halbzeit, in der Liga damit auf Platz 8, 50 Gegentreffer. Der VfB kassiert die zweitwenigsten Gegentore, 31, häufiger in Halbzeit 2. Bei den eigenen Toren ist Bremen auf Platz 12, 36 Stück, mehr in der zweiten Halbzeit mit Abstand am meisten zwischen der 61. und 75. Minute. Der VfB erzielt die geteilt drittmeisten Tore, 67, etwas mehr in der zweiten Halbzeit, aber ausgeglichener auf die 90 Minuten. Der VfB war 24 Mal in Führung, hat nur einmal noch danach verloren. Interessant ist das auch bei Bremen. Die waren 13 Mal in Führung, haben danach aber noch kein Spiel verloren. Neben Leverkusen und Augsburg ist der SVW die einzige Mannschaft ohne Niederlage nach Führung. Ab in den Bundesliga-Vergleich jetzt. Zuerst Bremen, dann Stuttgart. Platz 10 gegen Platz 3 in der Passquote. Platz 10 gegen Platz 3 auch im Ballbesitz. Platz 15 gegen 5 in den insgesamt gewonnenen Zweikämpfen. Platz 8 gegen 13 in den Kopfballduellen. Bei den Karten bleibt der VfB weiter sehr fair. Platz 6 gegen Platz 17. Ähnlicher bei den VSM Gegner. Platz 8 gegen 15. Platz 12 gegen 10 in der Laufdistanz. Platz 15 gegen 11 in den Sprints, 10 gegen 13 in intensiven Läufen. In der Bundesliga gewann der VfB in der Vereinshistorie auch nur in einer Saison noch mehr Spiele als in dieser. Bisher sind es 2023, 24, 20 Siege. In der Meistersaison 2006, 2007 waren es nach 34 Spieltagen 21 Siege. Dieser Rekord könnte die Saison also noch gebrochen werden. Gewinnt der VfB noch ein weiteres Spiel, beispielsweise das in Bremen, stehen die Schwaben bei 66 Punkten. Dann wären in einer Saison so viele Punkte erreicht wie in den letzten beiden Saisons zusammen je 33.
Vielen Dank, Felix. An der Stelle Zahlen, Daten, Fakten zu Werder Bremen, womit wir bei den Spielern wären, auf die es ein Augenmerk zu richten gilt. Und ich habe dir, muss ich an der Stelle sagen, wir hatten nicht viel Zeit für Vorbesprechung heute. Ich habe den Spieler reindiktiert, von dem ich aber weiß, dass du in den vergangenen Wochen auch über ihn geschrieben hast. Und deswegen kannst du jetzt referieren, Herr Meisel.
Ja, das ist richtig. Das ist ein Spieler, der zukünftig den Brustring auf dem Trikot tragen wird. Sein Name ist Nick Woltemade. Und das ist ein Spieler, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen Einhorn, das ist ein Begriff, den man aus dem Basketball vielleicht kennt. Ja, da gibt es hin und wieder Spieler, die herausragend diesen Sport betreiben können und das mit Körpermaßen, die nicht alltäglich sind. Also ähnlich ist es bei Nick Woldemade. Er ist eigentlich zu groß für das, was er spielt. Denn eigentlich ist er auch sowas wie UNAV, nämlich ein verkappter Spielmacher im Körper eines Stürmers. Nur Unterschied zu UNAV, Woldemade ist groß, ja, hat wirklich die Maße eines Stürmers, ja, also um die 1,90 und entsprechende Kistigkeit bringt er mit, aber ganz feines Füßchen und auch relativ großen Speed, ja, eigentlich eher atypisch für solche Spieler, gar nicht so kopfballstark, wie man es vermuten würde, wenn man den Spieler einfach so sieht, und jemand, der eine ganz, ganz, ganz große Entwicklung gemacht hat, die man einem ehemaligen Trainer der Stuttgarter Kickers zuschreiben darf.
Bitte?
Ja. Nick Woldemade war letzte Saison verliehen an die SV Elversberg. Wurde dort, glaube ich, 10 Tore, 14 Vorlagen oder sowas, wurde zum besten Spieler der dritten Liga gewählt und sein Trainer
Horst Steffen,
der jetzt gerade versucht, Wahid Fagir irgendwie gerade zu kriegen für den VfB. Das gelingt nicht so ganz, weil Woldemade hat es funktioniert. Der war ja schon lang hochgerankt aus dem Bremer Nachwuchs, hat schon früh, glaube ich, das ist bestimmt schon vor 4 Jahren, dass er erstmal so einen Teileinsatz hatte in der Bundesliga. Ich kenne den Namen, ist schon lange untergekommen.
Der Name ist schon lange.
Am Anfang war es halt so ein Kerl, wo du merkst, okay, der kommt, der ist ein typischer Jugendspieler, kommt da rein, übermotiviert, nervös, muss sich erst nochmal die Gliedmaßen einstellen, dann ja oft falsche Entscheidungen und so weiter. Das alles ist nach und nach besser geworden, runder. Und jetzt ist er ein Spieler, der tatsächlich in der Verfassung, in der Bremen gerade ist, immer wieder Glanzlichter setzen kann. Und in Zukunft soll er das für den VfB Stuttgart tun.
Ich habe bei Nick Woldemade so ein bisschen Chris Führig-Vibes, weil mir zumindest auffällt in den Szenen, die ich sehe, dass er viel, viel drauf hat, sehr, sehr viel anzubieten hat, aber noch in der Entscheidungsfindung Probleme hat. Ne? Also gab es schon die eine oder andere Szene, wo er eigentlich abschließen kann, dann nochmal querlegt,
genau,
oder andersrum.
Ja, ja. Genau. Und genau, das deswegen ist schon so. Es ist ja auch, also er hat ja, sein Scoring ist ja nicht existent, also in der Bundesliga. Der hat noch kein Bundesliga-Tor erzielt und, glaube ich, erst eine Vorlage. Ja, und das rührt genau daher. Du siehst, Woche für Woche, da ist noch ein großes Thema. Ja, andererseits, er hat es ja auf Profifußball aktiven, erwachsenen Fußballniveau bewiesen, nämlich letzte Saison. Dritte Liga, klar nur dritte Liga, aber da geht's genauso zur Sache. Vielleicht nicht ganz so schnell und man muss nicht die Handlungsschnelligkeit haben wie in der Bundesliga, aber alle anderen Parameter, Körperlichkeit, Kondition, Kraft, Ausdauer, die werden da schon abgefragt. Teilweise sogar stärker als in der Bundesliga. Weil wenn du mal in der dritten Liga so gegen so gestandene 35-jährige Verteidiger ran musst, die wissen schon, wie sie dir beikommen, so als kleiner Jugendspieler, der da jetzt gerade seine Schritte macht. Und diese Aufgabe hat Woldemade ja nachweislich gemeistert. So, ja.
Wird sehr spannend sein, auch sein Weg, wie er dann weitergehen wird beim VfB, jetzt am Sonntag eben noch im Werder-Trikot.
Vielleicht eins noch, also ja. Ganz ehrlich, ablösefrei und im Unterhalt wahrscheinlich jetzt keiner, der gleich in die Region der Mittel, von den Topverdienern rede ich gerade, sondern nur der Mittelverdienenden im Kader stoßen wird. Insofern, das ist ein No-Brainer, sich so einen unter den Nagel zu reißen. Das hat Wohlgemut getan.
Zumal in der nächsten Saison Dreifachbelastung, dann ist Woldemade, glaube ich, prädestiniert dafür, dann zum Beispiel am Wochenende in der Bundesliga gegen Mainz reinzurotieren oder sowas. Ne? Also das ist, ne? Ich habe den Spieler rausgesucht und folge da so einem Muster, das ich schon in den vergangenen Wochen immer mal wieder gemacht habe, weil der VfB jetzt, und da schließe ich übrigens Borussia Dortmund ausdrücklich mit ein, in den vergangenen Wochen ausschließlich gegen Mannschaften gespielt hat, die spielschwächer sind als der VfB, also dem VfB spielerisch das Wasser nicht reichen können. Ich sag's nochmal, ich ziehe Borussia Dortmund da ausdrücklich dazu. Und habe Marvin Ducksch rausgesucht, weil, da lacht er, weil, was ist, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die dir spielerisch unterlegen ist? Worauf musst du achten? Richtig, Standards, ne? Und Flanken. Und das ist das, was in den vergangenen Wochen immer so ein bisschen der Fall war. Deswegen habe ich mir einen Maxi Arnold rausgesucht. Deswegen habe ich mir in der vergangenen Woche einen Philipp Max rausgesucht und jetzt eben Marvin Ducksch. Das sind diese Spieler, die du eigentlich wegverteidigen solltest im Kollektiv, wo du dafür sorgen solltest, dass sie nicht viel zeigen, aber die halt immer mal wieder ihre Situation kriegen. Und sei es irgendwie ein Freistoß aus dem Halbfeld oder sei es eine Flanke oder sei es eine Ecke. Und da ist eben Marvin Ducksch derjenige, der von dem die größte Gefahr ausgeht. Und darauf muss der VfB halt aufpassen. Er hat es in den vergangenen Wochen gut gelöst, sowohl gegen Hoffenheim als auch gegen Dortmund als auch gegen Frankfurt. und sozusagen darauf zu achten, dass nicht nochmal so ein Heidenheim passiert, wo also ein Jan-Niklas Beste irgendwie laufen, flanken kann, wie er will, oder zu viele Ecken kriegt. Das wird die Aufgabe sein in Bremen. Lass Werder nicht in zu viele Standards kommen, lass sie nicht in zu viele sinnlose Halbfeldflanken kommen. Wir wissen auch, dass sie irgendwie dann, wenn es hinten raus nicht mehr funktioniert, dann kloppen sie lange Bälle vorne rein. All das, was so ein bisschen das Prinzip Zufall in diesem Spiel bewirken kann, das solltest du, wenn es geht, irgendwie verhindern, weil je geringer der Zufall am Sonntag eine Rolle spielt, desto höher sind die Chancen für den VfB.
Tipp
0-2.
Das wäre auch meiner gewesen tatsächlich. Ja, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen, hat mir zweimal jedes Mal ein Tor gefehlt fürs korrekte Ergebnis. Dann gehe ich eins hoch, 0-3.
Gut, ist notiert. Wir beobachten das. 5 Spiele sind es noch für den VfB und für euch natürlich auch. Die Gelegenheit weiterhin uns zu folgen über die verschiedenen Social-Kanäle, Facebook, X, Insta, @meinVfB, schreibt uns an info@meinVfB.de für Anregungen, Kritik und Lob jeder Art. Folgt uns auf unserem YouTube-Kanal, ne? Gebt da auch schön hier Glocke und so weiter.
Jawohl.
Und vor allem WhatsApp, da sind wir jetzt, glaube ich, schon richtig stark unterwegs.
Also ich würde bald sagen, wir machen das Dortmunder Westfalenstadion voll. Das kann nicht mehr lange dauern, glaube ich.
Den verkünde ich dann, wenn es soweit ist.
80.000 Menschen folgen unseren Nachrichten da, wirklich bärenstark. Bleibt mir nichts anderes dazu zu sagen. Und der Letzte, der jetzt noch was zu sagen hat für diese Folge, der heißt Lebeling. Kommt aus Nürnberg und schaut jetzt mal auf das nächste Spiel an diesem Wochenende.
Bis nächste Woche.
Ja, jetzt zweimal auswärts, aber da hatten wir auch immer guten Support.
Nächste Heimspiel wird wieder ein Klassiker, kann ich dir sagen, gegen die Bayern. Schauen wir aber noch nicht voraus. Genau. Hey, wir haben jetzt Bremen im Kopf. Alles andere zählt nicht, oder?
So ist es. Bremen, Sonntag, 15:30, glaube ich. 3 Punkte, hoffe ich.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.